Schönen Tag all zusammen. Jede Woche versammeln wir uns alle am Sabbat, da es unsere Gewohnheit ist, dies zu tun. Einige von uns haben dies lange Zeit, wenn nicht unser ganzes Leben lang getan, etwas, was wir seit unserer Kindheit von unseren Eltern gelernt haben, oder auch von der weltweiten Kirche Gottes, wenn wir diese Kirche besucht haben. Viele von uns sind neu und haben erst vor kurzem oder seit ein paar Jahren begonnen, den Sabbat am Samstag zu halten. Es ist jedoch das Wichtigste, dass wir dies aus der Bibel gelernt haben, ein Gebot, das Gott vollkommen klar gemacht hat, damit wir es einhalten, und zwar nicht, wenn wir es wollen, an irgendeinem Tag, an dem es uns danach ist, sondern am siebten Tag, wie es in der Bibel angegeben ist, der für immer eingehalten werden soll. Die Bibel widerspricht sich nicht, denn wir sollen wissen, dass wir den Sabbat halten müssen und dass es ein schrecklicher Fehler ist, etwas anderes zu glauben. Nun werde ich heute nicht über den Sabbattag sprechen, sondern über den Grund, warum wir ihn halten, den Grund, warum wir Gott gehorchen und seine Gebote halten, den Grund, warum wir uns jede Woche versammeln, wie wir es immer getan haben, seit wir die Wahrheit erfahren haben. Der Grund ist, um Gott zu ehren. Fangen wir mal an, Jesaja 58, Verse 13 und 14. Jesaja 58, angefangen Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Indem wir ihn gehorchen, wird uns gezeigt, wie wir andere ehren und im Gegenzug, wie wir geehrt werden. Die Bibel zeigt uns, wie wir andere ehren sollen. Eines der 10 Gebote ist es, unseren Vater und unsere Mutter zu ehren. Das 5. Gebot. In der gleichen Hinsicht ehren wir durch die Ehre unserer Eltern auch Gott, da wir sein Gebot halten. Epheser 6. Verse 1 bis 4. Epheser 6, angefangen Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Es ist ebenfalls ein Gebot, sich gegenseitig in der Ehebeziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau zu ehren, da die Ehe bei allen in Ehren gehalten werden soll. Hebräer 13, Vers 4. Denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Jemanden zu ehren bedeutet, ihn hochzuschätzen oder ihm Wert zu schenken. Und die Bibel fordert uns auf, bestimmte Menschen wie unsere Eltern, ältere Menschen und Personen, die Autorität ausüben, zu ehren und zu schätzen. Wir müssen verstehen, dass alle Autorität und Ehre Gott gehören und von ihm kommen, was David in 1. Chronik 29 deutlich machte. 1. Chronik 29, Verse 11 bis 14. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum, Vers 12, und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Vers 13. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Von GodQuestions.org, da sagen die Ehre, wie sie in den Heiligen Schriften gelehrt wurde, unterscheidet sich weit von der Art der Ehre, die in der Welt begehrt ist. Ehre und Auszeichnungen werden bei denen mit Wohlstand, politischem Einfluss, weltlicher Macht und prominenten Status angehäuft. Diejenigen, die aufgrund flüchtiger Ehre und Statur in dieser Welt gedeihen, sind sich dessen nicht bewusst, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade gibt. 1. Petrus 5,5. Aber lesen wir Sprüche 16, Vers 5. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Die Pharisäer waren genauso, denn sie suchten Ehre und Anerkennung von Menschen. Aber in Wahrheit lehnte Jesus sie ab. Er sagte, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Matthäus 23, Vers 5. Er bezeichnete sie nicht nur als Heuchler, sondern auch als Schlangen und Otterngezücht und fragte sie, wie sie der höllischen Verdammnis entrinnen wollen, in Matthäus 23, Verse 29 bis 33. Aber der springende Punkt ist, dass die Welt, in der wir leben, korrupt ist, weil sie Gott nicht die Ehre gibt, die er verdient. Und diejenigen, die die Welt ehren und das, was die Welt anbietet, vor Gott stellen, machen sich zu einem Feind Gottes, wie es in Jakobus 4,4 steht. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Die Bibel ist voller Anweisungen und Möglichkeiten, unseren Vater im Himmel zu ehren. Wir geben Gott, was ihm rechtmäßig zusteht und was ihm von dem Geld geschuldet wird, das wir verdienen. Wenn wir unserem Vater geben, sollten wir dies mit einem freudigen Herz tun, denn wir wissen, dass wir mit einer solchen Haltung Segen erwarten können. Denn so wurde es uns von unserem Schöpfer versprochen. Und wenn wir es nicht tun, sündigen wir. Malachi 3, Verse 8 bis 10. Berühmte Stelle, Malachi 3, Vers 8. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt, ihr allesamt. Vers 10. Bringt aber die Zehnten in volle Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zabaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dann sollen wir Gott prüfen, ob dies so ist oder nicht. Dies kommt jedoch nicht ohne Glauben. wie wir in 2. Korinther 13, Verse 5 bis 9 lesen. 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt. Ich hoffe aber, Vers 6, ihr werdet erkennen, dass wir nicht überbewährt sind. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir als bewährt angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die sind, die nicht bewährt sind. Vers 8. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Wir freuen uns ja, Vers 9, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Wir beten auch dafür, dass ihr vollkommen werdet. 1. Thessaloniker 5, Vers 21 sagt uns, dass wir alle Dinge prüfen und dann das Gute behalten sollen. Auch nachdem wir bewiesen haben, dass das, was wir tun, gut ist und wir wissen, was wir nicht tun sollen, dann müssen wir weiterhin das tun, was richtig ist und nicht aufhören, es nicht vergessen, sondern weiterhin um Stärke, Glauben, Weisheit, Verständnis haben oder Verständnis bitten, damit wir uns über Wasser halten und durch unsere Handlungen und Überzeugungen zeigen können, wie wir Vorbilder für die Welt sein sollen. 1. Thessaloniker 1, Verse 6 bis 10. 1. Thessaloniker 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Vers 8. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Vers 9. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott. Weg von den Abgöttern. So dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Und dann weiter in Kapitel 2, in Vers 13. 1. Thessaloniker 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Vers 14. Denn ihr, Brüder und Schwestern, seid Nachfolger geworden der Gemeinden Gottes in Judäa, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Ich möchte nun gerne über ein Buch in der Bibel sprechen, das ein Beispiel von Ehre im Detail darlegt und wo Gott seinem Volk Schutz gewährt. Und dies wird im gesamten Buch Esther gezeigt, wo Gott durch den Mut von Esther und ihrem weisen Onkel Mordecai die Juden aus Hamans Händen erlöste, denn Haman wollte sie alle töten, da Mordecai sich nicht vor ihm verbeugt oder ihn geduldigt hatte, in Esther 3,2. Nun, Königin Esther hatte eine andere Methode, um den Juden zu helfen, während Haman plante, alle Juden zu töten. Kapitel 4, Vers 16. Esther 4, Vers 16. Sie sagt so, geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz, komme ich um, so komme ich um. Vers 17, Mordekai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. In Kapitel 5 gab Esther ein Festmahl und Haman plante eine Verschwörung gegen Mordekai, um ihn zu töten, und in Kapitel 7 wird Haman anstelle von Mordekai gehängt. Infolgedessen ehrt der König Esther und Mordekai in Kapitel 8, Vers 2. Esther 8, Vers 2, da lesen wir, und der König tat ab seinen Ring, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Weiter Vers 4, und der König streckte das goldene Zepter Esther entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König und sprach, gefällt es dem König und habe ich Gnade gefunden von ihm oder vor ihm und dünkt es den König recht und gefalle ich ihm, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagites widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen und allen Provinzen des Königs. Und dann Vers 16, für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Ich habe ein weiteres Beispiel von einem großartigen Baseballspieler, mehr berühmt hier in Amerika, der von vielen Fans geliebt wird. Lou Gehrig. Der war ein starker und talentierter Athlet und trug den Spitznamen Eisenpferd. Dann wurde er von einer langsam schwächenden Form der Wirbelsäulenlähmung getroffen. Einige hätten mit Bitterkeit reagiert, andere mit Verzweiflung. Als Lou Gehrig merkte, wohin sein Leben gelenkt wurde und den Fans im Yankee Stadium eine Abschiedsrede hielt, lehrte er Amerika über Gnade in der Not. Nachdem er die Segnungen seines Lebens aufgelistet hatte, seine Eltern, seine Frau, seine Teamkollegen und viele gute Spiele, sagte er, ich habe vielleicht ein großes Unglück erlebt, aber ich habe eine Menge, wofür es sich zu leben lohnt. Mit all dem betrachte ich mich als den glücklichsten Mann auf der Erde. 2 Jahre später und kurz bevor er starb, rief er einen Freund an, um Neuigkeiten über einen Durchbruch zu berichten, den Ärzte bei der Behandlung der sogenannten Lou Gehrig-Krankheit, Lou Gehrig's Disease, gemacht hatten. Er erklärte, dass sich 9 von 10 Patienten, die mit einer bestimmten Medizin behandelt wurden, verbessert hätten. Sein Freund fragte ihn sofort, ob er einer der 9 sei. Dann antwortete Lou, nun, bei mir hat es nicht funktioniert. Aber was hältst du von diesem Durchschnitt? 9 von 10, ist das nicht toll? In der Tat, und so war sein Beispiel. Doch hier ist ein Beispiel von jemandem, der angesichts des Todes nicht bitter darüber war, sondern eine entgegengesetzte Reaktion auf diesen Durchbruch zeigte. Er konzentrierte sich eher auf das Positive als auf das Negative. Baseball war für Lou nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber er fand trotzdem einen Weg. Eine Beziehung zwischen seinem Schlagdurchschnitt und dem Durchschnitt des Erfolgs für eine Heilung. Es zeigte eine selbstlose Haltung, die von jemandem stammte, der eine Karriere auf seinen Schlagdurchschnitt stützte und einem Durchschnittswert von 0,343 hatte. Das heißt, er wurde 34% der Bälle treffen, die ihm zugeworfen wurden. Babe Ruth, einer der größten aller Zeiten, hatte einen Schlagdurchschnitt von 0,338 gehabt. So, Hier war jemand mit einer großartigen Karriere, mit einem enormen Schlagdurchschnitt, und er gibt eine optimistische Antwort von 9 von 10 im Hinblick auf die Bedeutung des Lebens und der Heilung für andere. Dies zeigt also eine andere Seite der Ehre, die er tatsächlich von diesem Beispiel aufgrund seiner Selbstlosigkeit erhalten hat. Nun, ich kann mit vielen Beispielen über Ehre weitermachen, da es so viele gibt. Vielleicht auch viele Beispiele, die wir selbst erlebt haben. Aber es gibt eine Sache, die wir berücksichtigen müssen. Da wir aus dieser Welt herausgerufen wurden, werden wir für das, was wir glauben, gehasst. Markus 13,13. Und für das, was wir sagen, was auch ein Beweis für das Feedback ist, das wir zu unseren Predigten erhalten, die einfach die Wahrheit sagen und von der Bibel begründet werden. Aber viele Menschen wollen die Wahrheit nicht hören und wollen sie nicht glauben. Und wir werden von der Welt für das gehasst, was wir glauben, wie es auch in der Bibel prophezeit wird. Die Zeit wird kommen, wenn wir uns vielleicht sehr alleine fühlen. Aber wir wissen, dass dies mit Gott in unserem Leben nicht der Fall sein wird. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns auch ehrt, wenn der Mensch es nicht tut, für die Dinge, an die wir glauben, die Arbeit, die wir tun, das Evangelium, das wir in der Welt verbreiten. Was lesen wir Johannes 5, Vers 37 bis 47? Johannes 5, angefangen Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Vers 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Vers 43. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voreinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde, der euch verklagt ist, Mose, auf den ihr hofft? Wenn ihr Mose glaubtet, Vers 46, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wir mögen vielleicht manchmal fühlen, dass wir nicht die Ehre und Anerkennung erhalten, die wir verdient haben, obwohl wir die Wahrheit verkünden. Und es gibt viele Menschen, die einfach nicht glauben und die uns innerlich für unseren Glauben auslachen. Den Sabbat am Samstag, dem siebten Tag statt am Sonntag zu halten, kein unreines Fleisch zu essen, kein Weihnachten, Ostern und andere menschengemachte Feiertage zu feiern und stattdessen Gottes befohlene heilige Tage zu feiern. Nicht zu rauchen, sich nicht am Krieg zu beteiligen, nicht an politischen Wahlen teilzunehmen und so weiter. Aber die Zeit wird kommen, wenn wir ihre Zustimmung und Anerkennung erhalten und für das, was wir glauben, geehrt werden. Und sie werden sich an alles erinnern, was wir gesagt haben, und sie werden realisieren, dass das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, in der Tat wahr war. Jesaja 60, Vers 14 und 15. Jesaja 60, Vers 14. Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Vers 15, denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hingen, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Und dann auch in Offenbarung 3, Verse 8 bis 10. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Sehe, ich habe von dir oder vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Sehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über die oder den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Schließlich habe ich ein mahnendes Beispiel, das ich Ihnen erzählen möchte, um es mit den vorherigen Beispielen, die ich bereits gegeben habe, zu vergleichen. Ich bin im Internet auf ein Beispiel gestoßen, das eine andere Seite des inspirierenden Gedichts Footprints in the Sand, Fußspuren im Sand, zeigt. Zunächst das ursprüngliche Gedicht, das in der deutschen Übersetzung ungefähr so lautet, Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegens nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Es ist das Gedicht über eine Person, die auf den Weg ihres Lebens zurückblickt und neben ihre eigenen Fußabdrücke im Sand die Fußabdrücke von Jesus sieht, aber an einigen Stellen nur ein paar Fußabdrücke. Sie fragt Jesus, warum Jesus an diesen Stellen weggegangen war, und Jesus sagt ihr, dass er nicht von ihr weggegangen sei, sondern sie an diesen Stellen trug. Jetzt wissen wir, dass Christus uns immer tragen wird, wenn wir ihn brauchen und ihm vertrauen. Aber vergessen Sie jedoch nie, dass es ein Gegenteil zu Ehre gibt und diese Schande beginnt mit Faulheit, Selbstbezogenheit und dem Versagen, das Beste zu tun, um seine Pflicht zu erfüllen. Und jetzt der Kontrast zu Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen wundersamen Traum. Es wurde ein Satz von Fußspuren gesehen, die Fußspuren meines kostbaren Herrn, aber meine waren nicht entlang des Ufers. Aber dann erschienen ungewöhnliche Spuren, und ich fragte den Herrn, was haben wir hier? Diese Spuren sind groß und rund und ordentlich, aber Herr, sie sind zu groß für Füße. Mein Kind, sagte er in düsteren Tönen, kilometerweit habe ich dich getragen, ich forderte dich heraus, im Glauben zu wandeln, aber du hast dich geweigert und mich warten lassen. Du hast nicht gehorcht, du wuchsest nicht, der Weg des Glaubens kanntest du nicht, also wurde ich müde, ich hatte es satt, und da habe ich dich auf deinen Hintern fallen lassen. Weil im Leben eine Zeit kommt, wenn man kämpfen muss, muss man klettern, wenn man sich erheben und Stellung nehmen muss oder seine Hinternabdrücke im Sand hinterlassen muss. So diese etwas humorvolle Interpretation ist eine interessante Lektion, die wir in Betracht ziehen können, da Gott uns oft hilft, aber wir haben auch unseren Teil zu tun. Zu glauben, dass Gott immer für uns da ist, wenn wir unseren Teil nicht tun, ist ein Fehler. Zu sagen, dass alles in Gottes Händen liegt und uns dann einfach zurückzulehnen und nichts zu tun, um zu helfen, wird uns nicht weit bringen. Denken Sie daran, wir sollen unseren Vater ehren. Wenn wir ernsthafte Hilfe brauchen, was tun wir? Wir beten weiter, wir fasten darüber, wir meditieren darüber, wir lesen darüber, studieren in der Bibel. Wir leben weiterhin ein gottgefälliges Leben, wir bitten um Vergebung, wenn wir sündigen, wir geben Gott, was ihm rechtmäßig zusteht, behandeln uns gegenseitig mit Respekt und Liebe und mit Ehre. Es ist keine leichte Aufgabe, rechtschaffen zu leben, aber wir gehorchen weiterhin Gott und tun das, was uns gesagt wird, und Gott wird da sein, um uns zu tragen, wenn wir in Not sind. Wir haben heute sicherlich einen angemessenen Anteil über Ehre gehört. Und es gibt so viel mehr, was gesagt werden kann. Wenn wir die Politiker in dieser Welt und alle Versprechen sehen, die weiterhin gebrochen werden, wenn Aussagen gemacht werden, dass die Dinge besser werden, auch wenn es nicht so ist, und wir uns auf ihr Wort verlassen sollen, kommen wir zu dem Schluss und fragen wir uns, wo wohl die Ehre darin besteht. Wir haben eine Arbeit zu leisten, die gleiche Arbeit, die wir von Anfang an geleistet haben. Wir wissen, was das Ergebnis sein wird und welche Belohnung uns erwartet, weil wir gehorsam, treu und hoffnungsvoll bleiben. Und es veranlasst uns, ein gutes Gefühl zu haben. Denn wir wissen, was unser Schicksal ist. Was Christus uns in Evangelium nach Johannes erzählt, sollte uns offensichtlich machen, dass unser Vater im Himmel, den wir ehren, dasselbe für uns tun wird. In Johannes 1,12, Vers 26. Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Durch das Wissen von alledem geben wir Gott durch unsere Demut und unseren Gehorsam gegenüber seinem Willen Ehre und Respekt, und dies beinhaltet göttliche Liebe. Johannes 14, Verse 23 und 24. Johannes 14, angefangen Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Vers 24. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Und wenn wir dies weiterhin tun, wie hier erwähnt wird, trotz aller Herausforderungen, die in unserem Leben durch die Versuchungen Satans zu erwarten sind und die Prüfungen von Gott, um zu sehen, wie bereit wir sind, Gott zu gehorchen, denn er ist ja immer da, um unsere Aufmerksamkeit zu erhalten. Was verspricht Christus uns dann in Offenbarung 3, Verse 20 und 21? Offenbarung 3, Vers 20. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. So werden wir auch geehrt, wenn wir ihn ehren.